Du nutzt ja täglich unzählige digitale Services. Du überweist Geld, buchst Flüge, steuerst vielleicht dein Smart Home und alles funktioniert irgendwie nahtlos.
Meistens jedenfalls, ja.
Genau, meistens. Aber hast du dich eigentlich jemals gefragt, wie genau die Architektur dahinter organisiert ist? Also wo diese Millionen von Codezeilen, aus denen unsere digitale Infrastruktur ja besteht, eigentlich zusammengebaut werden?
Das ist eine Frage, die sich außerhalb der Tech-Bubble echt kaum jemand stellt.
Richtig. Und genau deshalb tauchen wir heute tief in diesen Maschinenraum des Internets ein. In unserer heutigen detaillierten Tiefenanalyse knöpfen wir uns nämlich eine umfassende Dokumentation über GitHub vor.
Mhm. Ein extrem spannendes Thema.
Absolut. Die Mission für uns heute ist eigentlich klar. Wir wollen verstehen, wie aus so einem eher nüchternen Werkzeug zur Versionskontrolle eine dynamische Plattform wurde. Also eine Plattform, die das Programmieren quasi mit den Prinzipien von einem sozialen Netzwerk kreuzt.
Ja, und das hat die Industrie wirklich komplett revolutioniert.
Und wir gehen natürlich der Frage nach, warum genau diese Kombination dem Tech-Giganten Microsoft vor ein paar Jahren unglaubliche 7,5 Milliarden US-Dollar wert war.
Naja, also diese Summe von 7,5 Milliarden Dollar für eine Plattform, die im Grunde ja eigentlich nur Textdateien hostet, das wirkt auf den ersten Blick natürlich völlig überzogen.
Ja, schon irgendwie verrückt.
Aber wenn man mal die strukturelle Bedeutung von GitHub für die globale IT-Industrie analysiert, dann verschiebt sich die Perspektive massiv. Wir betrachten hier nämlich nicht einfach nur eine Softwarelösung,
sondern
wir sprechen hier über das Epizentrum, also der Ort, an dem Entwicklungsstandards definiert werden und an dem das Fundament für fast jede moderne Applikation gelegt wird.
Okay, um genau diesen Einfluss zu verstehen, müssen wir, glaube ich, ganz unten beim technologischen Fundament ansetzen. Ein häufiger konzeptioneller Fehler, den viele machen, ist ja, Git und GitHub einfach in einen Topf zu werfen.
Oh ja, das passiert ständig.
Bevor GitHub 2008 auf den Plan trat und ältere Plattformen wie SourceForge de facto marginalisiert hat, gab es ja diese technologische Basis schon. Wie genau grenzt sich denn diese reine Git-Technologie von der Plattformebene ab?
Also der Unterschied ist wirklich architektonisch fundamental. Git ist quasi die reine Technologie. Es ist ein lokales, dezentrales Versionskontrollsystem.
Das heißt, das läuft direkt bei mir.
Genau, das läuft direkt auf dem Rechner der Entwickler. Das System hat von Haus aus auch überhaupt keine grafische Weboberfläche, sondern operiert primär über so eine Kommandozeile.
Also schwarzer Bildschirm und Textbefehle quasi.
Richtig. Und Git speichert Änderungen an Dateien auch nicht einfach nur ab, sondern es erstellt kryptografisch gesicherte Schnappschüsse der gesamten Historie von einem Projekt.
Okay, das ist also Git. Und GitHub?
GitHub ist dann die Abstraktionsschicht darüber. Die haben sich quasi diesen rauen, schwer zugänglichen Motor namens Git geschnappt und ihn als Software-as-a-Service-Modell in eine riesige Cloud-Infrastruktur integriert.
Wenn ich da kurz eine Analogie ziehen darf, Git ist also im Grunde wie so ein super starker, aber völlig isolierter Automotor, der bei mir in der Garage steht.
Mhm. Gutes Bild.
Und GitHub ist dann quasi das gesamte Straßennetzwerk, inklusive der Raststätten, wo sich die Fahrer dann austauschen können.
Absolut. Genau das ist es.
Aber da hake ich direkt mal ein. Das bedeutet, ich habe diese extrem leistungsstarke, dezentrale Technologie, die plötzlich zentral im Netz steht. Aber reines Hosting, also Code ins Netz laden, das haben andere Plattformen ja damals auch schon angeboten.
Ja, Codeplex zum Beispiel.
Richtig. Warum kam es dann bei GitHub zu diesem rasanten Aufstieg? Wir reden heute über hunderte Millionen Repositories und über 100 Millionen Entwicklerkonten. Dieser Skalierungseffekt kann ja nicht nur am Hosting liegen.
Nee, absolut nicht. Der eigentliche Hebel war wirklich die Integration von sozialen Mechaniken in einen eigentlich hochtechnischen Workflow.
Wie meinst du das genau?
Naja, GitHub hat einfach verstanden, dass Codeentwicklung kein isolierter Prozess ist, sondern ein zutiefst kollaborativer. Sie haben dann so Funktionen eingeführt wie Following für Entwicklerprofile und Stars für Repositories.
Also quasi wie Likes bei Instagram oder so?
Sozusagen, ja. Und das schuf eine völlig neue Netzwerkeffizienz. Plötzlich lag Code da nicht mehr nur rum wie in einem Archiv, sondern er wurde kuratiert, bewertet und man konnte Projekte in Echtzeit beobachten.
Das gab dem Ganzen eine extreme Sichtbarkeit.
Genau. Eine Sichtbarkeit, die es so in der Open-Source-Welt vorher schlicht einfach nicht gab.
Und da sind wir genau an dem Punkt, der mich bei dieser Microsoft-Übernahme 2018 immer so stutzig macht. Auch wenn diese Netzwerkeffekte stark sind, 7,5 Milliarden Dollar in Aktien für eine Plattform, deren Kerngeschäft auf so sozialen Hosting-Features basiert. Ein reiner Infrastrukturkauf rechtfertigt so eine Bewertung doch niemals. Welches strategische Kalkül steckte denn wirklich hinter diesem Deal?
Es ging Microsoft überhaupt nicht um die Infrastruktur oder um das Hosting-Geschäft an sich. Die haben sich einfach Zugang zum wichtigsten Entwicklerökosystem der Welt gekauft.
Also ging es um die Köpfe dahinter?
Absolut. Wer GitHub sitzt, der sitzt an der absoluten Schnittstelle der weltweiten Software-Innovation. Entwickler haben auf GitHub ihre digitalen Portfolios. Dort findet das ganze zentrale Knowledge-Sharing statt.
Ah, okay.
Microsoft wusste einfach, wer das Vertrauen der Entwickler-Community hat, der kontrolliert auch langfristig, welche Technologien und Frameworks sich in der ganzen Industrie durchsetzen.
Das war also ein massiver strategischer Schachzug.
Ja, um sich in der Open-Source-Welt als zentraler Akteur zu verankern. Und dass sie GitHub als eigenständige Marke belassen haben, das war essentiell.
Um dieses Vertrauen nicht direkt wieder zu zerstören, ne?
Exakt. Ein falscher Move und die Entwickler wären sofort zur Konkurrenz abgewandert.
Okay, das strategische Bild ist mir jetzt völlig klar. Lass uns mal auf die operative Ebene gehen. Wie sieht dieser digitale Raum denn strukturell von innen aus?
Klar, gerne.
Der Grundbaustein ist ja laut unserer Quelle das Repository, also kurz Repo. Wenn ich als Entwickler jetzt in ein neues, sagen wir mal, gigantisches Projekt einsteige, brauche ich ja erstmal Orientierung. Wie funktioniert das?
Also das Repository ist weit mehr als nur ein banaler Dateiordner. Das ist ein komplett strukturierter Arbeitsraum. Wenn du da rein navigierst, stößt du sofort auf den Code-Reiter. Und da ist die sogenannte README-Datei ganz prominent platziert.
README, also lies mich.
Genau. Die fungiert quasi als architektonische Landingpage. Die definiert den Einsatzzweck und erklärt die Installationswege.
Und wenn ich tiefere Details brauche?
Dafür wird dann oft das Wiki genutzt. Das ist ein separierter, aber eng angebundener Dokumentationsbereich für Spezifikationen und so weiter.
Aber die wahre Stärke, die liegt in der Verzahnung von Code und Projektplanung.
Ah, diese Sachen mit den Issues und so weiter.
Richtig.
Über Issues, Labels, Milestones und Projects.
Okay, warte, lass mich das mal für den Zuhörer visualisieren. Ein Repo ist also quasi wie so ein riesiger digitaler Aktenschrank.
Mhm.
Die README ist so die Fußmatte zur Begrüßung am Eingang. Und diese Issues, das sind quasi bunte Post-its, die da überall kleben.
Schönes Bild, ja.
Und die haben farbige Labels, also Etiketten wie Bug für Fehler oder Help Wanted. Und über Milestones, also quasi Meilensteine, wird das dann für bestimmte Releases gebündelt.
Genau. Und die Projects liefern dir dann flexible Kanban-Boards, um das alles visuell zu steuern.
Aber genau da muss ich mal kritisch nachhaken. Führt das nicht zu völliger Überforderung? Ich meine, wenn man das gesamte Projektmanagement, die Kanban-Boards und diese ganzen endlosen Diskussionen in den Issues direkt in denselben Ordner packt, wo auch der empfindliche Programmcode liegt.
Das klingt erstmal chaotisch, ja?
Vermischt man da nicht Dinge, die man aus Sicherheitsgründen eigentlich strikt trennen sollte?
Ja, lustigerweise war genau diese strikte Trennung früher der Standard. Und das hat zu unfassbarer Ineffizienz geführt.
Echt? Inwiefern?
Die räumliche Nähe auf GitHub ist eben kein konzeptionelles Durcheinander, sondern sie löst das massive Problem des Kontextverlusts.
Okay, erklär das mal genauer.
Stell dir vor, ein Entwickler analysiert einen Fehler. Früher musste er das System wechseln, in irgendein anderes Ticket-Tool gehen, um überhaupt zu verstehen, warum eine bestimmte Architekturentscheidung vor 3 Monaten so getroffen wurde.
Ah, ich verstehe.
Heute ist die Traceability, also die Rückverfolgbarkeit, absolut nahtlos. Eine Zeile Code lässt sich direkt auf das spezifische Issue zurückverfolgen. Du siehst exakt die Diskussion, die zu dieser Codezeile geführt hat.
Das System zwingt einen also quasi zu einer extrem präzise Kommunikation direkt an der Quelle?
Exakt. Und ob du das jetzt als einzelner Entwickler im Personalaccount nutzt oder als riesige Firma über sogenannte Organizations mit hunderten Repositories zentral steuerst, das Prinzip dieser Kontextnähe bleibt immer der entscheidende Effizienztreiber.
Das leuchtet absolut ein. Okay, die Projektplanung steht also auf unseren Post-its. Der Kontext ist da. Jetzt wird programmiert.
Genau, jetzt geht's ans Eingemachte.
Aber wie arbeiten hunderte Entwickler gleichzeitig am selben Projekt, ohne sich gegenseitig ständig die Arbeit zu überschreiben? Das Hauptproblem ist ja diese Gleichzeitigkeit.
Das ist die Königsdisziplin, ja?
Die Antwort aus unserer Dokumentation lautet hier Paralleluniversen, also sogenannte Branches. Wie funktioniert das strukturell?
Also die Arbeit am Hauptzweig, der wird meistens Main genannt, die ist für die Entwickler tabu.
Weil das die Live-Version ist?
Richtig, das ist die stabile, produktionsbereite Version. Wenn du jetzt ein neues Feature baust, dann erstellst du einen Branch. Das ist ein isolierter Arbeitszweig. Du zweigst also quasi von Main ab.
Ah, daher das Paralleluniversum.
Genau. In diesem Branch hast du eine exakte Kopie des Projektzustands. Du kannst da völlig frei rumexperimentieren, Code löschen, umschreiben, ohne den Hauptzweig oder die Branches von deinen Kollegen auch nur im geringsten zu tangieren.
Und in diesem Branch dokumentiere ich dann meine Fortschritte über Commits.
Richtig.
Also diese Schnappschüsse, die wir vorhin erwähnt haben, inklusive Metadaten, wer was wann geändert hat. Übrigens, kleine Randnotiz aus den Quellen, die ich super witzig fand, es gibt da ja eine ganze Meme-Kultur rund um den Initial Commit.
Oh ja. Der allererste Speicherpunkt.
Genau, wenn das Repo noch völlig leer ist und man quasi den Grundstein legt. Aber gut, der entscheidende Mechanismus greift ja erst, wenn mein Feature fertig ist. Irgendwann muss mein Paralleluniversum ja zurück in den Hauptzweig fließen.
Und da kommt dann der Pull-Request ins Spiel.
Der PR, genau. Wie orchestriert der diesen kritischen Übergang? Das ist ja quasi der Moment der Wahrheit.
Der Pull-Request ist wahrscheinlich der allerwichtigste konzeptionelle Beitrag von GitHub zur modernen Softwareentwicklung.
Okay, das ist ein großes Statement. Warum?
Weil es eben kein einfacher technischer Befehl ist, um Code zusammenzufügen. Es ist ein formeller Diskussions- und Prüfprozess. Bevor dein Code in den Main-Branch integriert wird, öffnet der Pull-Request einen Raum für Code-Reviews.
Also meine Kollegen schauen sich das erstmal an?
Ganz genau. Das asynchrone Prüfen steht im Vordergrund. Das Team kann jede veränderte Zeile begutachten, architektonische Kritik äußern oder halt Optimierungen einfordern. Es ist ein strenges Quality Gate.
Und erst wenn alle zufrieden sind, wird zusammengeführt?
Erst nach einem erfolgreichen Review-Prozess kommt es zum tatsächlichen Merge, also dem Zusammenführen der Branches in den Hauptzweig.
Okay, der Merge. Aber genau da sehe ich ein massives logisches Problem, wenn ich an dieses Paralleluniversumskonzept denke.
Schieß los.
Was passiert denn, wenn zwei Leute in ihren jeweiligen Universen exakt denselben Satz in einem Dokument geändert haben? Ich vergleiche das gern mit dem Schreiben von einem Buch.
Mhm.
Jeder Autor kriegt eine magische Kopie, schreibt sein Kapitel. Der Pull-Request ist der Moment, wo man das Manuskript dem Chefredakteur hinlegt. Aber wenn jetzt zwei Autoren auf Seite 10 den exakt selben Absatz umgeschrieben haben, explodiert dann die Historie?
Da sprichst du den gefürchteten Merge-Konflikt an.
Aha. Und wie löst das System diesen physikalischen Widerspruch auf?
Es löst ihn eben genau nicht automatisch auf.
Gar nicht?
Git weigert sich an diesem Punkt schlichtweg, eine Entscheidung zu erzwingen. Es kann ja die semantische Logik, also den Sinn deines Codes oder deines Buches, nicht interpretieren.
Das macht Sinn.
Der Merge-Vorgang wird dann hart gestoppt. Das System markiert die betroffene Stelle und zeigt dir beide inkompatiblen Varianten an. Und dann zwingt es die Entwickler, diesen Konflikt manuell aufzulösen.
Man muss sich also absprechen, wessen Code jetzt gewinnt.
Genau, oder man baut einen Kompromiss. Und genau dafür ist der Pull-Request so genial. Er macht diese Kollisionen sichtbar, bevor sie in den Main-Branch überschwappen und dir das ganze System zerschießen.
Das ist eigentlich ein extrem sicheres System.
Ja, der gesamte Workflow, also vom lokalen Klonen über den Branch, den Commit, das Pushen bis zum Pull-Request. Alles ist darauf ausgelegt, dieses asynchrone Arbeiten abzusichern.
Okay, also wir haben den Code geschrieben, er ist geprüft, sauber gemerged und Konflikte sind gelöst. Die Hauptversion ist jetzt frisch aktualisiert.
Ein gutes Gefühl.
Früher war an diesem Punkt ja eigentlich Schluss, oder? Das Repositorium war primär ein Lagerhaus. Aber unsere Quellen zeigen, dass sich GitHub extrem in diese Code-to-Cloud-Richtung entwickelt hat.
Absolut.
Wie wird denn aus diesem reinen Lagerhaus jetzt eine vollautomatische Fabrik? Wie kommt der Code sicher in die Welt da draußen?
Der absolute Paradigmenwechsel, der kam mit den GitHub Actions.
Was genau ist das?
Das ist ein extrem mächtiges System für automatisierte Workflows. Früher mussten Firmen komplexe externe Build-Server irgendwo im Keller betreiben, die ständig geguckt haben, ob sich was im Repo ändert.
Und heute?
Heute definierst du diese Automatisierung direkt in GitHub über sogenannte YAML-Dateien. Du legst Trigger fest. Zum Beispiel, sobald ein Pull-Request erstellt wird, startet im Hintergrund sofort ein virtueller Runner.
Ein Runner? Also ein unsichtbarer Computer, der für mich arbeitet?
Genau. Der kompiliert den Code, der führt vollautomatisch hunderte von Tests aus, prüft auf Syntaxfehler. Und wenn alles grün ist, kann diese Action den Code sogar über Dienste wie GitHub-Packages bereitstellen.
Oder direkt live schalten.
Richtig, direkt auf die Live-Server deployen. Wir sprechen hier von nativer Continuous Integration und Continuous Deployment, in der Branche CI/CD genannt.
Das ist natürlich enorm ressourcenschonend. Aber mich interessiert dabei noch ein anderer Aspekt, nämlich das Thema Security. Externe Abhängigkeiten, also wenn man Code von anderen nutzt, das ist ja eines der größten Risiken heutzutage.
Oh ja, Supply Chain Attacks sind ein riesiges Thema.
Wie verlagert dieser Dependerbot, der in unserer Dokumentation so stark hervorgehoben wird, diese Sicherheitsüberprüfungen? Der Name klingt ja schon nach so einem kleinen Helferlein.
Das ist ja auch. Der Dependerbot automatisiert das, was wir Shift-Left-Security nennen.
Shift-Left? Also nach links verschieben?
Genau, auf der Zeitachse nach links, also in die allerfrühesten Entwicklungsphasen vorverlegen. Moderne Software besteht ja oft aus hunderten externen Open-Source-Bibliotheken. Das kannst du manuell gar nicht mehr alles auf Schwachstellen überwachen.
Und der Bot macht das für mich?
Ja, der gleicht deine Abhängigkeiten kontinuierlich mit globalen Sicherheitsdatenbanken ab. Und das Faszinierende ist, er schlägt nicht nur Alarm,
sondern
er generiert von sich aus einen eigenen Pull-Request. Er passt den Code automatisch so an, dass die externe Bibliothek auf eine sichere Version aktualisiert wird.
Warte mal, echt jetzt? Der Bot schreibt selbstständig Pull-Requests?
Ja, völlig automatisch. Der Entwickler muss diesen PR im Idealfall nur noch kurz verifizieren und auf Merge klicken.
Sind wir dann an dem Punkt, an dem sich die Plattform teilweise schon selbst wartet? Das ist ja Wahnsinn.
In gewisser Weise ja. Und gerade im Enterprise-Umfeld, wo Firmen auf extrem strikte Compliance achten müssen und tausende Mitarbeiter haben, ist so eine präventive Automatisierung einfach geschäftskritisch geworden.
Krass. Das bringt mich auch direkt zu noch einem Feature, das mich beim Lesen echt umgehauen hat. Codespaces. Wenn ich das richtig verstehe, lösen wir uns damit doch komplett von der Notwendigkeit von lokaler Hardware, oder?
Vollkommen richtig. Codespaces greift eines der ältesten Probleme der Softwareentwicklung an, nämlich diese Diskrepanz von lokalen Rechnern.
Ah, dieses berühmte, bei mir hat es aber funktioniert.
Exakt das. Wenn heute ein neuer Entwickler in ein Team kommt, dauert es oft Tage, bis alle Datenbanken und Variablen auf seinem Laptop richtig konfiguriert sind.
Und Codespaces eliminiert das?
Ja, durch das Konzept Dev Environment as Code. Die gesamte Entwicklungsumgebung wird einfach als Textdatei definiert. Auf Knopfdruck startet GitHub dann einen Container in der Cloud, der diese Umgebung exakt aufbaut.
Das bedeutet also, ich brauche gar keinen extrem teuren Laptop mehr zum Programmieren?
Nein, überhaupt nicht. Du öffnest einfach deinen Browser und hast da eine voll funktionsfähige Umgebung mit der Rechenpower eines massiven Cloud-Servers vor dir.
Das ist echt beeindruckend. Jeder arbeitet unter exakt identischen Bedingungen.
Genau. Es standardisiert das Onboarding komplett.
Puh, okay. Lass uns das Gesamtbild mal ein bisschen zusammenziehen. Wir haben heute gesehen, wie GitHub diese reine Versionskontrolle aus der Isolation lokaler Rechner befreit hat.
Mhm.
Durch die architektonische Verzahnung von Code und Projektplanung, die strengen Quality Gates durch Pull Requests und eben diese massiven Automatisierungsschichten wie Actions und Codespaces, das ist ja ein Ökosystem, das den kompletten Software-Lebenszyklus orchestriert.
GitHub hat da wirklich einen de facto Standard in der Industrie etabliert. Wenn Millionen von Entwicklern dieselben Workflows und dieselben CI/CD-Pipelines nutzen, dann entsteht einfach eine globale Homogenisierung der Qualitätssicherung.
Es reduziert die Reibungsverluste drastisch.
Ja, total. Es erlaubt eben selbst global verteilten Teams, an gigantischen Codebasen zu arbeiten, als säßen sie quasi alle zusammen im selben Büro.
Ohne diese Struktur würde das moderne Internet und auch die Apps auf deinem Smartphone, lieber Zuhörer, wahrscheinlich schlichtweg zusammenbrechen.
Das kann man so sagen, ja.
Ein faszinierender Überblick über den Maschinenraum. Aber zum Abschluss möchte ich dir, unserem Zuhörer, noch einen Gedanken mitgeben. Etwas, das weit über die rein technische Ebene hinausgeht und zum Nachdenken anregt.
Da bin ich jetzt gespannt.
Wir haben ja anfangs intensiv über diese sozialen Mechanismen gesprochen. Dass GitHub Social Coding ist, dass Codebeiträge öffentlich sichtbar sind, Repositories diese Stars sammeln und das Profil zunehmend wie ein öffentliches Portfolio für die eigene Karriere funktioniert.
Stimmt.
Wenn man das mal weiterspinnt, das wirft eine extrem spannende Frage auf, wenn die Softwareentwicklung durch diese Plattform zunehmend Züge von so einer Art Influencer-Ökonomie annimmt, wo Sichtbarkeit und Follower zentrale Metriken werden, was bedeutet das langfristig für die Qualität unserer Software?
Ein sehr guter Punkt.
Verändert sich die reine, nüchterne Lösungsfindung, wenn das Programmieren immer stärker zu einer öffentlichen Performance wird? Wenn Entwickler vielleicht Code schreiben, der gut aussieht und Likes bringt, anstatt einfach das architektonisch sinnvollste Problem zu lösen?
Das ist definitiv eine Entwicklung, die man im Auge behalten muss.
Ein Gedanke, den du in deinen eigenen digitalen Alltag mitnehmen kannst, wenn du das nächste Mal eine App öffnest und dich fragst, wie viel Inszenierung eigentlich in dem Code steckt, der sie antreibt. Das war's für heute. Bis zur nächsten Tiefenanalyse.